Matthew und ich arbeiten ja nach wie vor eng zusammen, so für das Netzwerk, dann auch mit Pastor Winut und so. Aber als wir eben zusammen gebetet haben hier vor dem Gottesdienst und als ich jetzt Matthew erlebte, wie er uns im Lobpreis anleitet, gedacht, ja, war schon schön zusammen in Krefeld. Aber so ist das. Gott hat gesprochen, so haben wir ihn gehört, wir folgen ihm und das bedeutet auch Opfer bringen und das ist auch alles richtig so. Wenn man das dann innerlich wieder sortiert, sagt man, ja, ganz genau, darum geht es, mache zu Jüngern bis an die Enden der Erde und so ist das. Und ich freue mich einfach sehr, dass das hier, was ich so mitkriege, richtig gesegnet ist und auch Uschi und Matti zusammen hier so stehen und Andreas, da kann ich jetzt direkt weitermachen, der fehlt uns auch in Krefeld. Aber das ist mal so ganz menschlich gesprochen und das darf man auch mal so sagen. Mit der Iris, da hinten steht sie, genau. Und gut, ich könnte jetzt noch vielleicht noch ein bisschen weitermachen. Und ich könnte jetzt noch über die Nette Church reden, die auch Leute haben, die jetzt hier immer treu sind, die vorher in der Nette Church waren. Aber jetzt gehen wir ins Wort Gottes. Meine Predigt heißt, also ich habe echt Gott gesucht und wie ich es natürlich immer mache. Und das ist schon eine herausfordernde Predigt. Sie heißt 3 Schlüssel zum Tresor Gottes. 3 Schlüssel zum Tresor Gottes. Und ich fange an mit einer Stelle aus Galater 3. Da geht es nämlich um den Abraham und um den wird es heute ganz viel gehen in dieser Predigt. In Galater 3 hat der Paulus geschrieben, erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle die, die glauben. Die Heilige Schrift hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott durch die anderen Völker, durch den Glauben retten wird. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. So, wie glaubte er denn? Wie hat er geglaubt? Wie hat er Gott vertraut? Also auf vielen Ebenen hat er das getan. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Abraham ein gesegnetes Leben geführt hat, was aber nicht frei von Herausforderungen war. Ganz und gar nicht. Aber es war ein gesegnetes Leben. Und ich möchte über 3 Schlüssel zum Tresor Gottes sprechen. Also Tresor Gottes, Gott ist reich. Also der ist reicher als jeder andere. Und er segnet gerne uns Menschen. Und ich habe mir mal sagen lassen, ich bin ja kein Fachmann, aber wenn man jetzt so richtig viel Geld hat und selber Geld hinterlegt, also in so einem Schließfach oder sowas bei einer großen Bank, dann gibt es da 3 Schlüssel, um das zu öffnen. Der Bankdirektor hat einen Schlüssel oder jemand, den er dafür beauftragt. Der Kontoinhaber natürlich hat einen Schlüssel. Und dann gibt es noch ein 3. Schloss, das könnte zum Beispiel ein elektronisches Zahlenschloss sein. Ja. Und man braucht halt alle 3 Schlüssel. Also bei solchen Summen und damit man die richtige Sicherheit da hat, da kann man dann nicht einfach nur als Kontoinhaber hingehen, so wie wir das wahrscheinlich gewohnt sind mit den Abbuchungen und so weiter. Sondern da, wenn es um große Sachen geht, braucht man eben 3 Schlüssel und nur dann öffnet sich der Tresor. Und man kommt dann da dran. Und so wollen wir auch 3 Bereiche aus dem Leben von Abraham anschauen, wie er so gelebt hat. Wollen es mal so auf 3 Punkte so runterbrechen, die auch dazu geführt haben, dass er ein sehr gesegnetes Leben geführt hat. Also es heißt von Abraham unter anderem mal, dass er sehr reich war an Vieh, Silber und Gold. Oder auch einer seiner Angestellten, sage ich mal, so ein Verwalter, sagte, ja, der Herr hat meinen Herrn sehr gesegnet, sodass er groß geworden ist, hat ihm Schafe und Rinder gegeben, Silber und Gold, dazu Knechte und Mägde, Kamele und Esel. So, ich möchte direkt anfügen, dass unser Lebensziel nicht ist, materiell ganz viel zu haben. Aber es geht schon darum, dass wir ein gesegnetes Leben führen dürfen, auch im Materiellen. Und dass das aber eben auch bedeutet, dass wir dann gesetzt sind, ein Segen zu sein für andere. Also nicht, um es für uns zu verzehren, aber um versorgt zu sein und Gott zu vertrauen. Ja, Gott ist gut und Gott wird mir helfen. So, was sehen wir in Abrahams Leben? Wir fangen mal an mit 1. Mose 12. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Vers 4, Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. So ein ganz simpler Satz. Er gehorchte und machte sich auf den Weg. Da hängen aber ganz, ganz viel dran. Denn als Gott das zu ihm sagte, war er auch schon sehr gesegnet. Er hatte einen guten Status. Ja, er hatte seine Ehre in der, ich sag mal, Gesellschaft, in der er damals da lebte. Er hatte seine Sicherheit, er hatte Freunde, er hatte Verwandte, er hatte eigentlich alles. Es ging ihm richtig gut. Und Gott fordert ihn heraus und sagt, verlass diese Heimat. Ja? Und es war nicht so, damit du jetzt mal einen schönen Abenteuerurlaub irgendwo machst und dann kommst du zurück, sondern verlassen. Also Stichwort hier ist Opfer und ist Hingabe. Abraham war bereit, weil Gott zu ihm sprach und er auch erkannt hatte, dass Gott gut ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Wenn wir daran zweifeln, ob Gott gut ist, dann ist es ganz schwierig. Es ist so, dass Gott im Regelfall in Vorleistung tritt. Im Regelfall begegnet uns Gott und hilft uns in unserer Not oder er hört unser Gebet. Wir erkennen, Gott ist gut. Das ist die Grundlage. Ansonsten wird es schwierig, religiös, komisch, ja, so dass wir irgendwie denken, ja, wenn wir jetzt Gott richtig bezahlen durch das, was wir so geben, dann wird er uns auch bezahlen. Ist nicht die Ebene. Und trotzdem gibt es herausfordernde Situationen, wo Gott zu seinen Kindern, ja, zu seinen Nachfolgern, zu denen, die zu ihm gehören, spricht und richtig herausfordert. Also es war keine leichte Nummer für Abraham, gar nicht. Es war ja auch diese Ungewissheit. Es war ja nicht, dass Gott sagte, und ich bringe dich dahin, ganz genau dahin, und da wird das und das passieren, es wird alles gut sein. Es wurde alles gut, inklusive Kämpfe und Herausforderungen, aber Gott hat einfach ihn herausgefordert, gesagt, go. Wenn ich so an mein Leben denke, und das ist mir bei dieser Predigt auch sehr wichtig, ich habe auch diesen Segen Gottes erlebt in meinem Leben. Und das macht mir Mut, das auch euch zu sagen und euch herauszufordern. Zunächst war es mal einfach meine Bekehrung. Das war auch ein Herausgehen, zwar noch nicht aus meinem Elternhaus, aber ein Herausgehen aus dem Kontext, aus der Gewohnheit meiner Eltern. Also sowohl die Weltanschauung meines Vaters, was er so geglaubt hat über Religion, da war ich auf einmal komplett anders, als ich anfing mit Jesus zu leben, weil Jesus mich angesprochen hat und gerettet hat, als auch der religiöse Kontext meiner Mutter war komplett anders und es war sehr schwierig für meine Mutter, dass ich diesen Schritt ging in eine Freikirche und in ein aktives Leben mit Jesus. So, das war in gewissem Sinne auch ein Verlassen des Gewohnten, der Heimat sozusagen, auch wenn ich damals noch zu Hause wohnen blieb. Zu einem viel späteren Zeitpunkt, als ich dann schon meine biblisch-theologische Ausbildung fast abgeschlossen hatte, mittlerweile frisch verheiratet war und ich in einem Kontext einer bestimmten Freikirche war, die ich sehr schätze, sprach Gott zu mir und meiner Frau genau mit diesem Bibelvers. Es war genau dieser Vers, wo wir uns fragten, wo geht's denn jetzt hin? Und er sagte, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also gemeint war jetzt aus dieser Freikirche, in der ich war, mit der Berufung, die ich auf meinem Leben hatte, Pastor zu werden und für das Reich Gottes in Deutschland zu leben. Oder das war eben auch noch eine Frage, wo denn nun? Und mit viel Dankbarkeit und klaren Gesprächen habe ich mich verabschiedet, wo ich war. Ich habe zu Gott gesagt, als er mich herausfordert, sagte ich, okay, mach ich, sag mir wohin. Und dann hat er mir diesen Vers gegeben, ohne zu wissen, wohin ich komme. Also das sollte man übrigens nicht im Regelfall tun im Leben. Ne? Das ist nicht der beste Tipp für jede Lebenssituation, ganz und gar nicht. Aber es kann passieren, dass Gott sowas macht. Und er sagte, nein, genauso wie Abraham. So, ich wusste nicht, wo es lang ging. Meine Frau nicht. Ich habe es natürlich mit meiner Frau abgestimmt. Kinder hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann hat Gott uns geführt. Es war abenteuerlich. Es ging ein paar Monate. Und schlussendlich sind wir dann damals in Dortmund gelandet, wo sich das dann alles so ausgestaltet hat. Aber das war auch verbunden schon mit einer gewissen Schwere. Mein Vater war hoch entsetzt, als ich das erzählte. Klar, weil daran hing ja, nun habe ich ja eigentlich gar kein Einkommen erstmal. Meine Berufsausbildung war Pastor in dieser Freikirche, die ich dann verließ. So. Ich will da jetzt nicht alles im Detail schlagen, da musste ich manchmal schlucken. Da gab es dann auch manchen Widerstand, da gab es große Kritik, die ich nachvollziehen konnte sogar. Und trotzdem haben meine Frau und ich empfunden, das ist der Weg, wir gehen den Weg. Und der hat sich dann auch gut gestaltet. Gott hat uns gesegnet und es ist alles richtig gut geworden. Und das ist zu einem Meilenstein geworden in unserem Leben. Ja, und dann noch eine Begebenheit. Vor etwas mehr als 10 Jahren haben wir ja Wuppertal verlassen. Ich war ja Pastor in Wuppertal. Wir waren als Familie in Wuppertal mit 4 Kindern und es war alles so richtig gut. Und das war natürlich auch ein längerer Prozess, aber vor etwas mehr als 10 Jahren sprach Gott eben, verlass das, wo du bist, wo alles vertraut ist, wo es gut eingespielt ist, wo du deinen Stand hast, wo du deinen Dienst hast, wo deine Kinder leben und in den Schulen sind und so weiter und brich auf. Da wusste ich auch noch nicht zuerst, wohin. Das hat sich dann gestaltet, das wurde dann Krefeld und das war dann richtig gut. Aber ich habe mich gefühlt damals, was damals so ein Leitgedanke war, okay, der Herr schubst mich mal wieder aus dem Nest. So, ne? So aus dem Nest geschubst und jetzt, muss ich fliegen? Jetzt muss man sehen, wie alles wird. Natürlich hatte ich Zuversicht und Glauben. Gott hatte zu uns gesprochen und wir haben gehört, das ist der Weg. Aber das ist ja dann auch wieder so ein Neuanfang. Und da muss man gucken, wie das geht und wie das alles wird. Und ja, also Opfer bringen. Ist nicht so die Halleluja-Botschaft, aber das ist ein Schlüssel zum Tresor Gottes. Bereit zu sein, Opfer zu bringen. Das kann so etwas sein, wie Abraham hatte oder wie ich auch erlebt habe, dass man Dinge verlässt. Das kann aber auch ganz praktisch sein, dass man eben nicht seinen Ort verlassen muss, sondern dass man zum Beispiel finanziell Opfer bringt. Zum Beispiel strahlende Augen, was wir gerade hatten. Ja? Oder irgendwie was anderes unterstützen. Auch finanziell ein Opfer zu bringen und das zu geben, das ist nämlich nicht so schwer, finde ich, wie komplett alles verlassen. Aber das ist der erste Schlüssel sozusagen. Nicht unbedingt der erste, man kann die 3 jetzt nicht ein Ranking machen. Aber wenn Gott spricht und dich herausfordert, bring ein Opfer, dann ermutige ich dich, das zu tun. Ein Opfer zu bringen für Gottes Reich, für Gottes Königreich. Wie immer sich das dann auch ausgestaltet. Und hier gibt es auch keine feste Summe, so bei diesen Opfern. Gott erwärmt dein Herz und du tust es. Mit dem Maß natürlich, was du kannst oder was der Herr dir sagt. Es kann einfach sein, dass es so ein Opfer ist, wo du sagst, das kann ich einfach gut so von dem, was ich habe. Kann ich jetzt so dieses extra Opfer mal bringen dafür? Es kann auch manchmal sein, dass der Herr uns herausfordert und es ist eigentlich über das Maß, was wir können. Dann rate ich dir sehr, prüf das mal noch mit jemandem, der auch mit Jesus lebt. Besprich das mal so kurz, weil Gott will ja nicht, dass du Harakiri machst. Ja? Aber eben trotzdem, es gibt manchmal auch Herausforderungen, wo man richtig an der Grenze ist. Und wo man dann sagt, okay, du hast es gesagt, ich vertraue dir, ich mache es. Zum Thema Opfer gab es ja dabei Abraham noch eine ganz andere, ganz Riesengeschichte. Da will ich jetzt nicht reingehen aus Zeitgründen. Aber er wurde ja sogar herausgefordert, seinen Sohn, den Sohn der Verheißung auch noch, zu opfern. Nochmal eine ganz andere, ganz krasse Geschichte. Aber auch da war Abraham bereit, das Opfer zu bringen. Und Gott hat sein Herz gesehen und hat dann auch eingegriffen. Und Gott hat sich erwiesen als der Gott, der Vorsorge trifft. Das ist halt so das Spannende daran, ja. Und dann hat Gott Vorsorge getroffen und dann konnte Isaak ja weiterleben und sich auch Gottes Geschichte erfüllen. Ein zweiter Aspekt, da schauen wir jetzt mal in 1. Mose 14, 2 Kapitel weiter. Da heißt es, als Abraham von seiner siegreichen Schlacht gegen Kedor Laomer, also das müsst ihr euch nicht merken, diesen komischen Namen, aber das ist eben ein Volk, wo es einen Krieg gab, und dessen Verbündeter zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom ins Schavetal entgegen, das jetzt Königstal genannt wird. Ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Unglaublich schillernde Geschichte, oder? Interessant, oder? Dieser Melchisedek war Priester des höchsten Gottes. Ja, wir sind ja hier bei einer Zeit, wo der Name Jesus noch nicht bekannt war. Ne? Und es war aber natürlich derselbe Gott. Melchisedek sagte zu Abraham, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott. Denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Da gab Abraham Melchisedek den 10. Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Also ich will nicht zu tief in den Hintergrund gehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja mal nachlesen. Ist ja gar nicht so viel Text eigentlich. So Kapitel 12, 13, 14 von 1. Mose. Auf jeden Fall der Hintergrund war, dass der Neffe von Abraham, der Lot, der war richtig in Bedrulle, richtig in Enge. Und Abraham als Onkel sagte, okay, da müssen wir helfen. Und dann gab es einen Kampf. Ne? Also es war ein Angriffskrieg von anderer Seite. Ne? Also Abraham war jetzt nicht gerne im Krieg, aber er hat geholfen, so wie er sich auch geführt wusste. Und hat dann sogar gewonnen, die Schlacht, konnte seinen Neffen Lot und dessen Familie damit auch mit befreien. Und an sich, das ist halt wichtig vom Hintergrund her, an sich hatte er keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen, diese Schlacht, weil er viel weniger Mittel hatte als die anderen. Er hat aber gewonnen. Und er hat gewonnen und dann begegnet ihm Melchisedek. Eine interessante Gestalt. Melchisedek wird übrigens im Neuen Testament erwähnt, im Hebräerbrief, deswegen kann man da ein bisschen was zu sagen, aber manches bleibt auch geheimnisvoll. Aber nun kommt also dieser König von Salem, das ist der Vorläufer von Jerusalem, Salem, das ist also der Ort, aber da war es natürlich noch nicht, dieses schillernde Jerusalem, was es dann später bei König David zum Beispiel war und Salomon und so. Also Abraham mit der Hilfe Gottes geht in diese Schlacht, es ist ein Kampf, er gewinnt, er ist natürlich erleichtert, er ist natürlich dankbar. Und wohin mit dieser Dankbarkeit? Jetzt kommt dieser Melchisedek da an und er spürt hier, das hat was mit Gott zu tun, dieser Melchisedek, das hat was mit Gott zu tun, ein Priester des Höchsten. Und der sagt ihm nochmal, hör mal, Gott, er unterstreicht das nochmal, Gott hat dir übrigens geholfen, Gott hat dich gesegnet. Kurze Frage mal, oder Gedanke für dich, um das mal hier so praktisch für uns zu machen. Welche Herausforderung, welchen Kampf hast du gekämpft und du hast erlebt, dass Gott dir geholfen hat? Bist du auch mal gesegnet worden, weil du einen Kampf hattest? Jetzt nicht irgendwie vielleicht kriegerisch gegen ein Volk, aber irgendeinen Kampf? Ja? Im Bereich der Beziehungen, im Bereich des Arbeitsplatzes, im Bereich der Gesundheit, whatever. Oder stehst du gerade drin? Ich möchte dir sagen, Gott will dich auch segnen und dir helfen, dass du am Ende einen Sieg hast. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man gegen andere Menschen kämpfen muss, aber dass du wieder in den Frieden kommst, dass du in die Ruhe kommst, dass du sagst, wow, ja, jetzt komme ich damit klar. So war das. Und jetzt ist es halt hochinteressant, dass Abraham von sich aus, ohne dass ihm das einer sagt, ich werde 10% an diesen Gott geben. Dieser Gott hat mich so gesegnet, ich bin so dankbar, also nochmal, ich bin so dankbar, nicht, ja jetzt bezahle ich, nicht bezahlen, aber ich bin so dankbar und ich gebe etwas zurück an diesen Gott, 10%. Das hier ist die erste Erwähnung vom Zehntengeben in der Bibel und das Zehntengeben zieht sich durch die Bibel und mir ist es wichtig zu sagen, in der Zeit, seitdem Jesus da ist, predige ich nicht das Gesetz des Zehntengebens, das gab es im Alten Testament, das Gesetz des Zehntengebens. Ich predige es aber gerne und von tiefster Überzeugung als Richtlinie für jeden Menschen, der an diesen Gott glaubt und mit diesem Gott lebt und der von diesem Gott gesegnet ist. Als Richtlinie. 10% zu geben von dem, was Gott mir gibt. Und alles, was ich habe, hat Gott mir gegeben. Ja, wie, aber du arbeitest doch und kriegst dann dein Gehalt. Ja, stimmt. Aber woher habe ich denn die Kraft, arbeiten zu gehen? Und wieso bin ich denn oft gesund und kann arbeiten gehen? Und so weiter und so weiter. Ich guckte halt ein bisschen weiter als nur rein das, was im Sichtbaren ist und sage, dahinter ist der Gott, der mich segnet. Auch meine Frau hat einen Arbeitsplatz und so weiter. Also, und da gibt es Phasen und dann gab es mal Phasen, da hatte sie keinen und dann bei mir gab es eine Phase, da hatte ich keinen, da habe ich eben von gesprochen. Arbeitsloser Pastor. Also solche Phasen, solche Zeiten. Aber Gott hat mich gesegnet und das Schöne ist, als ich meine Frau gesucht und gefunden habe, da hatte sie, was dem Punkt angeht, sowieso schon dieselbe Einstellung. Hatte sie auch durch die Gemeinde schon gelernt. Und so war für uns klar, wir werden unseren Zehnten geben. Und wir haben manchmal so einen Spruch, weil manchmal war es auch hart, wo wir dachten, wenn wir das machen, gehen wir in die roten Zahlen. Das will man natürlich nicht, Überziehungszinsen oder so. Nee, das wollen wir nicht. Aber wir haben so einen Spruch, der geht, wir können uns nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Als Ausdruck des Vertrauens an unseren Gott, dass er uns segnen wird. Und so war es manchmal wirklich hart, manchmal knapp, manchmal war nicht so viel da. Ja, da musste man schon den Euro umdrehen beim Einkaufen. Aber wir sind durch diese Zeiten gegangen und haben Gott vertraut und haben gesagt, Ohne deinen Segen wollen wir nicht sein. Und nochmal, wir haben nicht den Segen erkauft. Und ich bin mir sicher, wenn wir nicht den Zehnten gegeben hätten, hätte uns Gott auch gesegnet. Der wird uns nicht hängen lassen. Ja? Aber ich bin auch wirklich froh, also, dass das eine Beziehung mit Gott ist. Obwohl er natürlich der viel Größere ist und der viel Mächtigere, aber dass es eine Beziehung ist, wo ich etwas zurückgeben darf. Und ich bin auch überzeugt, dass es Gottes Herz berührt, wenn wir das tun. Also es ist nicht das Gesetz, sondern es ist aus Dankbarkeit und freiwillig und dann aber auch eine gute Gewohnheit bei uns geworden, Dauerauftrag eingerichtet, ne? Und auch ab und zu mal angepasst, wenn das Gehalt ja mehr wird, dass man das anpasst. Jetzt auch nicht sklavisch und jeden Cent ausrechnen, so sind wir nicht. Also da will ich nicht meine ganze Zeit mit verbringen. Und manchmal kriegt man ja auch noch mal irgendwie Geld geschenkt oder gibt ein paar andere Einnahmequellen noch und so. Dann gibt es ja auch Kindergeld und so und dann gibt es das irgendwann nicht mehr und all diese Dinge. Also ich bin da nicht so total, ne, jeden Cent. Ich glaube, da Gott ist nicht so ein Bürokrat im Himmel. Aber sich bemühen und gucken, wie passt das und ist das noch aktuell. Und das bedeutet ja auch andersrum, wenn man mal weniger Einkommen hat, dann kann man den Zehnten ja auch kleiner machen. Und ich glaube, das ist auch okay für Gott. Ja, er möchte ja nicht, dass wir hier irgendwas übertreiben, ne? Und nicht, dass wir in Schulden geraten, also nicht bewusst zumindest. Manchmal gibt es ja Umstände, dann gerät man da mal kurzfristig rein und dann muss man sehen, dass man das wieder abträgt. Ja, also der Segen des Zehntengebens. Viel mehr will ich jetzt darüber nicht sagen, da könnte man ganz viel sagen. Manchmal werde ich dann gefragt, ja, vom Netto oder vom Brutto. Dann sage ich, weiß ich auch nicht, das Geldsystem damals war ja ganz anders. Im Alten Testament war es nochmal anders und dann zur Zeit Jesu war es nochmal anders. Mir hat mal jemand gesagt, willst du einen Bruttosegen oder einen Nettosegen haben? Ich weiß nicht, ob das so ganz treffend ist. Ich habe aber darüber nachgedacht und ich fand den Gedanken gut. Und mehr sage ich jetzt nicht dazu, was ich dann gemacht habe. Der dritte Schlüssel, 1. Mose 17. Da heißt es, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, also aus Respekt, aus Gottesfurcht, aus Ehre Gott gegenüber, fiel er auf sein Angesicht. Er beugte sich vor Gott nieder und er war tief berührt in seinem Herzen. Und Gott spricht hier sogar von einem Bund. Ein Bund mit Gott haben. Wow, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ein Bund. Ein Bund ist ja so etwas, ist ja eine tiefere Verpflichtung auch auf beiden Seiten, als wenn man einfach so sagt, eine lockere Freundschaft zum Beispiel. Ja, gibt es ja auch. Also in unserem Leben gibt es ja auch verschiedene Arten von sozialen Beziehungen. Ist auch gut und ist auch richtig so. Sollte nicht mit jedem Menschen ein Bund verbunden sein. Aber zum Beispiel in der Ehe ist es ja so. Und das finde ich auch richtig gut. Den Ehebund zu schließen, ganz bewusst, öffentlich und vor Gottes Angesicht und vor der Gemeinde. Ich finde das richtig gut, weil das in Zeiten der Anfechtung, in schweren Zeiten und so, eine Sicherheit vermittelt. Ne? Klar wissen wir, dass das auch gebrochen wird und so weiter. Davor hat Jesus auch gewarnt und das ist auch komplex. Und ich breche auch nicht den Stab über solchen, wo die Ehe zerbrochen ist. Das sind meist sehr, sehr harte Geschichten und schwierige Zeiten, die man da durchgemacht hat. Also nur, dass ihr so mein Herz versteht. Und ich glaube, das ist auch Gottes Herz. Aber das andere ist halt diese Leichtfertigkeit und diese, mache ich gar nicht erst und warum denn heiraten und so. Ich glaube, ein Bund ist etwas richtig Gutes. Dass man sich das gut überlegt hat und dass man dann eben auch bei vollem Bewusstsein dazu Ja sagt. Inklusive dem, was man auch nicht weiß, was noch kommt. Aber so ist es ja. Aber man geht nicht allein durchs Leben. Das ist sehr schön, sehr herrlich und ein großer Segen von Gott. Und es gibt auch eine Sicherheit, zum Beispiel, wenn Kinder kommen, etc., all diese Dinge. Also Abraham hat hier sogar einen Bund mit Gott. Gott hat ihm das angeboten, ja. Anders geht es auch nicht. Man kann nicht von sich aus sagen, Gott, ich will jetzt einen Bund mit dir schließen. Es ist ja Gott. Aber dass Gott sagt, ich schließe einen Bund mit dir und dass man da einwilligen kann, das ist ja fantastisch. Das bedeutet ja eben auch, dass ich jetzt mit Gott verbunden bin im Bund. Ja? Und dass der auch auf mich schaut. Ich meine, er schaut auf alle Menschen, aber hier ist etwas, ein Bundesschluss. Und interessant ist hier, was ist jetzt der Schlüssel zum Tresor Gottes? Gott sagt zu ihm, Wandle vor mir und sei untadelig. Alte Sprache, wandle vor mir. Also führe dein Leben in dem Bewusstsein, dass ich da bin. So könnte man das vielleicht in der heutigen Sprache sagen. Lebe so, dass du weißt, ich bin da, vor mir. Inklusive allem, was man sich so von Gott wünscht. Und man braucht Liebe, auch immer wieder frisch und Gebetserhörung und so. Aber auch natürlich mit Respekt vor seiner Heiligkeit und seiner Mächtigkeit und so weiter. Und dann sei untadelig. Boah, für alle Perfektionisten ganz, ganz schwierig. Untadelig, ohne Tadel, ohne Fehler, ohne Makel. Gott weiß, wie wir sind. Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Und er weiß, dass wir auf dem Weg sind. Und wer ein bisschen Selbsterkenntnis hat und damit unterwegs ist und Selbstreflexion weiß, da gibt es noch Schwächen, da gibt es noch Fehler. Das gehört dazu. Aber was sagt mein Herz? Was will ich? Ich glaube, darum geht's. Was will ich? Herr, ich möchte so vor dir leben, dass mein Leben dir gefällt. Inklusive allem, was dir nicht gefällt. Bei Abraham gab es Dinge, die gefielen Gott übrigens nicht. Hat seine Frau mal hängen lassen und gesagt, ist meine Schwester. Und furchtbare Geschichten hat es da auch gegeben. Also Abraham hatte Schwächen. Ja. Und die haben wir auch. Aber wir pflegen nicht unsere Schwächen. Wir entschuldigen uns nicht andauernd, dass wir Schwächen haben. Sondern wir sagen, Herr, mein Herz ist, mein Bestreben ist so vor dir zu leben, dass ich... dass dir das gefällt. Da will ich hinwachsen, da will ich drin leben. Interessant, dass wörtlich dieses Wort untadelig hier heißt wörtlich eigentlich sei ganz. Das ist jetzt, muss man dann erklären, weil so wird man es ja gar nicht. Sei ganz, also sei ganzheitlich. Lebe vor mir ganzheitlich. Du darfst alles vor mir öffnen, also Gott weiß es ja sowieso. Du darfst ganz vor mir sein. Mit allen Stärken, mit allen Schwächen, mit allem, was du bist. Lebe vor mir ganz offen und ehrlich. Lebe in dem Licht Gottes. Was ja auch bedeutet, wenn mir dann Sünden bewusst sind, dann bitte ich um Vergebung. Das gehört alles dazu. Und so heißt es, dass man dann insgesamt als Mensch reift. Ein Mensch ist der, naja, rund, also nicht der Bauch, sondern vielleicht auch. Aber dass man einfach offen und ehrlich ist vor Gott. Das ist eigentlich der tiefste Kern dieser Aussage hier und nicht dieser Perfektionismus. Aber das ist eigentlich der Schlüssel dazu, zu einem Menschen zu werden, wo immer mehr die Sachen dann auch passen, weil man offen und ehrlich mit Gott lebt. Also, altes Wort Rechtschaffenheit könnte man hier auch anbringen. Also ein Leben führen, einen Lebensstil führen, der sich an Jesus anlehnt, an seiner Liebe für Menschen. Jesus war auch immer gehorsam dem Vater. Er hat den Vater gesucht. Also deswegen, das ist einer der Gründe, warum Jesus hier war, dass er gezeigt hat, hey, das ist ein Modell. Ich bin auch ganz Mensch, aber ich habe das so gelebt vor dem himmlischen Vater. Und das so als Richtlinie für uns, denn wenn du die ersten beiden Schlüssel anwendest, aber ansonsten, irgendwie so ein Halunke bist und da stimmt immer alles nicht so ganz und dann lässt man da was mitgehen oder halt bei der Steuererklärung oder ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, wo man auch so mogeln kann und so weiter und das machen die anderen ja auch alle und solche Sprüche. Also an der Stelle dann einfach auch ein Leben der Rechtschaffenheit zu führen, ein Leben mit einem guten Gewissen, ja, was manchmal auch bedeutet, dass wir ein schlechtes Gewissen bekommen und dann klären wir mal, ist das ein berechtigtes schlechtes Gewissen und dann entschuldigen wir uns halt und klären das. Vielleicht auch gegenüber einem Menschen, den wir geschädigt haben. Ja, dann sollten wir das klären. Und gegenüber Gott. Und dass wir einfach ein ehrliches Leben führen mit einem guten Gewissen. Was eben auch manchmal heißt, das gute Gewissen wiederherzustellen. Ja, dazu sind übrigens, ist die Gemeinde auch sehr hilfreich, dass man halt Freunde hat, dass man andere hat, die auch diesen Weg gehen. Ne? Weil dieser Spruch, ja, das machen doch alle. Das kann man dann vielleicht feststellen in einer geistlichen Zweierschaft oder wenn man mal mit einem Seelsorger spricht oder so. Wie siehst du das denn? Und dass dann eben die Wahrheit Gottes reinkommt. Ja? Jetzt auch nicht übertrieben, nicht Pharisäer werden, ich hoffe, ihr versteht das. Aber so mit einem offenen, ehrlichen Herzen, da auch diesen Anfechtungen, denen zu widerstehen, die es ja immer wieder gibt, irgendwo was zu tun, was Gott nicht gefällt, dem Teufel da keinen Raum zu geben. Und einen ehrlichen Lebenswandel zu führen. Das ist der dritte Schlüssel. Und die drei Schlüssel zusammen, denke ich, das sehen wir im Leben von Abraham, die führen dazu, dass wir inklusive mancher besonderen Herausforderungen ein gesegnetes Leben führen dürfen. Ich habe das auf der Folie nochmal hier zusammen, also Opfer bringen, ja, also ein opferbereites Leben, wenn Gott spricht, inklusive aber auch Opfer geben in materieller Form, da wo Not ist, da wo uns etwas anspricht. Und ich sage mal direkt, wir hören wahrscheinlich mehr Angebote, als was wir wirklich tun sollen. Ganz wichtig. Wir müssen das auch aussortieren. Es gibt sehr viel Gutes. Zehnte als Richtschnur und aus Dankbarkeit. Das muss ich vielleicht noch kurz sagen. Der Zehnte, wo unterscheidet sich das jetzt zum Opfer? Nun, der Zehnte, wenn wir noch mal kurz an diesen Melchisedek denken, der kam zu Abraham. Melchisedek gab zu verstehen, durch mich hat Gott dich gesegnet. Also übrigens, manche meinen, dass Melchisedek Jesus war. Finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Der Jesus, bevor er Mensch wurde. Also der Zehnte, den gebe ich dahin, ich sag mal so nach oben. Dahin, wo ich gesegnet werde. Und das ist für mich die Gemeinde, zu der ich gehöre. Für mich ist das die Gemeinde, zu der ich gehöre. Und es ist gut, zu einer Gemeinde zu gehören. Und das ist der Ort, wo mir Brot und Wein gebracht wird. Das ist ja ein unglaubliches Bild für das Abendmahl. Also der Ort, wo ich regelmäßig mein Abendmahl feiere mit meinen Geschwistern. Das ist auch die Gemeinde. Für mich ist das die Gemeinde. Und jetzt könnt ihr mich nachher steinigen oder kritisieren, weil hör, das ist ja der Pastor, der kriegt ja auch sein Gehalt von der Gemeinde. Stimmt alles, okay. Trotzdem haben mich immer wieder manche, auch ältere Prediger ermutigt, Carsten, du musst das immer wieder mal predigen. Woher sollen es die Leute sonst wissen? Und meine Überzeugung ist, dass wenn Gemeinden den Zehnten bekommen von ihren Mitgliedern, dann sind die Gemeinden gesegnet, dann sind die Gemeinden stark, dann können die Gemeinden wachsen, dann können die Gemeinden sich weiterentwickeln, dann können die Gemeinden andere Gemeinden gründen, dann können wir Menschen zu Jüngern machen. Und wenn wir dann zusätzlich noch Opfer geben können, zum Beispiel als Gemeinde, auch noch gemeinsam Opfer geben in die Mission, was hier ja auch passiert zum Beispiel, oder für soziale Projekte oder so, und der Einzelne natürlich auch noch Opfer bringt für soziale Projekte. Aber ich möchte es mal so sagen, das ist meine Einstellung, kannst du anders sehen, aber diese Opfer an andere Sachen als die Gemeinde sind nicht der Zehnte. Das weiß ich, passiert ganz schnell und passiert immer wieder. Und ich sage auch jetzt nicht, du musst das sofort ändern, wenn nachher dann andere Menschen leiden, die aufgrund deiner finanziellen Opfer gerade das Waisenhaus läuft oder so. Ne? Aber bedenk es einfach selbst vor Gott, wie du das so siehst. Weil es gibt manche Gemeinden, die sind finanziell ganz schwach und das ist ganz traurig. Und woher kommt denn Mission und soziale Dienste? Ja, nicht nur von Gemeinde, aber doch sehr auch von Gemeinde. Und wenn die Gemeinde einfach zu schwach ist, finanziell, dann wird auch alles andere schwach werden, weil das ist Gottes Institution, die er geschaffen hat, die Gemeinde. Das ist der Kern. Und von da ausgehend mit Kraft dann andere Dinge tun. Also, denk, war eine Herausforderung, denk drüber nach, mach dir dein eigenes Bild von der Schrift her, schau in dein Leben, wie du es im Moment machst und schau mal, ob es da irgendwelche Anpassungen gibt. Ich bete noch kurz und dann übergebe ich an Matti. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Leben segnest und du hast uns gesegnet. Auf der geistlichen Ebene, dass wir deine Kinder sind. Du segnest unsere Seelen immer wieder, da wo wir ja, Hilfe brauchen, wo wir Frieden brauchen, wo wir auch mal wieder Freude brauchen. Dass wir dir unsere Sorgen geben können und so weiter. Ja, und du segnest uns auch bis ins Materielle hinein. Dass du unseren Körper immer wieder stärkst, dass du da und dort heilst oder uns Kraft gibst, auch Dinge durchzutragen. Und ich danke dir, dass du uns versorgst. Und wir erkennen hinter aller Versorgung, auch der staatlichen Versorgung, letztlich deine Hand, die das alles gibt. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.